Kaum ein Unternehmen ist heute noch nicht im Netz vertreten. Knapp 80% der deutschen Firmen setzen laut Bitkom in der Kunden- und Bewerbungskommunikation auf Social Media. Die KI ist auf dem besten Weg, unsere Prozesse noch einmal grundlegend zu revolutionieren. Aber Achtung, wer seinen Namen in das digitale Schaufenster stellt, sollte rechtlich immer auf dem neuesten Stand sein. Darum geht es in dieser Folge. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des DHPG-Podcasts Taxiert. Mein Name ist Andreas Rode. Ich freue mich, wieder mit dir, lieber Benno, heute hier zusammen zu sein.
Hallo Andreas. Ich freue mich, dass wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen.
Es ist heute die 24. Wir haben 2 Dutzend voll.
Wahnsinn.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Und heute haben wir ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist für alle Unternehmen, von der Gründung bis hin zu etablierten Unternehmungen. Wir reden heute über IT-Recht. Und IT-Recht ist ein echtes Querschnittsthema. Es geht um Verträge, es geht um Webauftritte, Social Media, es geht natürlich um KI. Und das wollen wir uns heute mal in der ganzen rechtlichen Breite anschauen. Andersherum gewendet gibt es ein paar Themen, über die wir wegen der Zeit nicht sprechen können. Also heute werden wir keinen Fokus legen auf IT-Security, auf Datenschutz im eigentlichen Sinne, auf IT-Strafrecht und auf das gesamte Recht der Infrastruktur, Providerverträge und Haftung.
Ja, das klingt super spannend, Andreas. Und unsere Hörerinnen und Hörer mögen es schon ahnen. Wir machen das heute wieder nicht alleine, sondern haben uns auch heute eine Expertin zu uns ins Podcast-Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Kirsten Garling.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Kirsten, du bist seit 2018 bei uns, bei der DHPG, seit dem gleichen Jahr auch als Rechtsanwältin zugelassen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dein Interesse für IT- und Medienrecht sogar schon ein bisschen vor der Zeit bei uns geweckt worden. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich habe schon im Studium mit dem Schwerpunkt Medien- und IT-Recht angefangen und habe da dann schon Blut geleckt und gemerkt, da möchte ich hin. Also es ist immer diese technische Weiterentwicklung und Recht, da ist immer was Neues, das bleibt spannend. Und und habe dann auch im Referendariat die Chance genutzt. Da darf man ja verschiedene Stationen ausprobieren, wer die Rechtsanwaltsausbildung nicht kennt. Und auch da habe ich es dann genutzt, um in der Verwaltung beispielsweise ins Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu gehen und habe mich da mit dem Netzausbau so ein bisschen beschäftigt und Hilfestellungen mitentworfen für die Länder und Behörden, wie der Netzausbau weiter vorangetrieben werden kann und was da beachtet werden muss. Und war dann in der Staatsanwaltschaftsstation bei der Ansprechstelle für Cybercrime in NRW. Auch das war super spannend, denn die haben damals sich zur Aufgabe gemacht, die Beleidigungen und Straftaten im Internet einzudämmen und sind da vor allem gegen Hassrede im Internet schon damals auch vorgegangen. Ist natürlich immer noch ein wichtiges Thema. Aber da war ich dann bei Verfahren beteiligt, wo es darum ging, welche Strafe bekommen diese Personen auch möglichst schnell aufgebrummt, um auch zu merken, dass das eben nicht erlaubt ist. Auch im Internet ist es eben kein rechtsfreier Raum. Oder damals auch groß in den Medien war der Hackerangriff auf die Telekom-Router. Auch da durfte ich damals mit dem Beschuldigten in der Vernehmung sitzen und dazuhören. Das war doch recht spannend, so von der Tageszeitung mal den Blick hinter die Gitter zu werfen, sage ich mal. Ja, und danach bin ich dann eben als Rechtsanwältin auch gestartet im Jahr 2018. Wer da vielleicht noch ein bisschen sich dran erinnert, Jahr 2018, das war auch das Jahr der DSGVO. Alle hatten ein bisschen Angst, was kommt da auf uns zu? Datenschutzrecht war für alle neu.
Und dann kamst du.
Genau, dann kam ich. Es war auch für mich neu. Ich durfte mit der DSGVO starten und wir durften zusammen quasi lernen, was will ich von den mittelständischen Unternehmen, was kann man umsetzen. Wir haben gemeinsame Lösungen gefunden und es war für mich ein schöner Einstieg und über die Jahre hinweg hat das Datenschutzrecht ein bisschen nachgelassen. Die Nerven haben sich beruhigt und ich durfte auch darüber hinaus in andere IT-Rechtsbereiche noch weiter reinschnuppern und fühle mich da sehr wohl.
Das klingt jedenfalls nach sehr intensiven 6 Jahren und auch der Zeit davor. Ich vermute, dein Referendariat damals war ähnlich, Andreas, richtig?
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Die Rechtsgebiete, mit denen ich mich beschäftige, sind ja nicht ganz so dynamisch und im Wandel begriffen. Bei mir war es tatsächlich damals schon Gesellschaftsrecht und Steuerrecht und wie ich finde, auch sehr spannend und aufregend, aber ich kann natürlich nicht mithalten.
Zeitlos schön, wie ein geschätzter Kollege immer sagen möchte.
Genau, aber meine Themen sind natürlich nicht so auch vom technischen Wandel betroffen, wie wir sprechen heute über KI, wir reden über wirklich auch High-End-Lösungen im technischen Bereich und die rechtlichen Antworten darauf. Und insofern ist das natürlich sehr viel dynamischer als das, was ich mache und gemacht habe.
Ja, Andreas, dann auch vielen Dank für den kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Dann lass uns doch direkt mal starten. Wir sprechen ja heute über IT-Recht. Das ist, habe ich verstanden, eine recht neue Rechtsdisziplin. Aber vielleicht, um es nochmal für die Hörerinnen und Hörer abzugrenzen, Kirsten, was genau verstehen wir eigentlich unter IT-Recht?
Ja, neu ist natürlich relativ. Seit 2006 gibt es beispielsweise schon den Titel, den Fachanwaltstitel, den man erwerben kann. Und wenn man mal zurückdenkt, 2006, das war die Zeit noch vor dem ersten iPhone. Also das erste iPhone kam 2007 auf den Markt. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Wir sind mit diesem Modem, das diese komischen Piepstöne von sich gegeben hat, durfte ich noch ins Internet gehen. Und pro Minute wurde abgerechnet. Am Ende des Monats hat man Ärger bekommen.
Benno, kannst du noch eine Zeit nehmen, dann gab es gar kein Internet.
So ist das. Oder ich habe einen Telefonhörer auf einen Adapter gelegt.
Ja, und die ersten Begriffe schon in den 90er Jahren waren dann vielleicht so mit EDV-Recht und Computerrecht. Dass man vielleicht sagen kann, diese klassischen Themen sind Softwareverträge. Auch das sah früher natürlich noch ganz anders aus. Also ich erinnere mich an meinen Vater, der mit so einer dicken Box nach Hause kam, wo man dann eine CD nach dem anderen in den Computer schieben musste. Das wurde dann alles installiert. Also man hatte die Software selber auf seinem eigenen Rechner und hat sie gekauft als etwas, was man anfassen konnte. Ja, oder Provider-Verträge eben, wie gehe ich ins Internet, wie funktioniert das alles? Das sind eben vielleicht, kann man sagen, die klassischen Themen des IT-Rechts. Wenn man sich überlegt, was sich seit 2006 beispielsweise alles entwickelt hat. Wir haben das iPhone damals gehabt, dann 2007. Seitdem trägt jetzt jeder inzwischen eigentlich sein Smartphone in der Hosentasche. Also es gibt immer weiter technische Entwicklungen, wo das Recht natürlich dann irgendwie hinterherkommen muss. Oft ist es leider dann ein Hinterherkommen. Manchmal versucht man natürlich vorab zu antizipieren, was kommt da, was muss man regeln. Beispielsweise mit KI, Cookies, andere Tracking-Tools. Also das sind so gerade viele Themenbereiche, die auch medial sehr stark auftreten, wo Unternehmen immer mit konfrontiert werden und auch Nutzeranfragen natürlich erfolgen, wenn der Cookie-Banner, ich weiß, dieses Wort ist nicht besonders beliebt, immer wieder auftaucht, also sowohl bei den Endnutzern, die sind davon genervt, als auch die Unternehmen, die alles einrichten müssen. Und da versuchen wir dann eben eine vernünftige Lösung zu finden und ja, praktisch gute Entwürfe zu liefern, die dann auch auf der Webseite eingesetzt werden können. Und ja, IT-Recht ist überall. Also ich bin heute Morgen mit dem Auto hierher gekommen und auch da ist IT drin. An der Hand trage ich eine Uhr, da ist IT-Recht drin. Also alles ist mit allem verknüpft, alles kommuniziert, ist harmonisiert, ist smart. Und ja, da muss natürlich dann irgendwie das Recht mit herkommen. Und da ist nicht nur der deutsche Gesetzgeber gefordert, sondern auch die Harmonisierung durch die EU ist da eine treibende Kraft, möchte ich mal sagen. Von der DSGVO habe ich ja gerade schon gesprochen, die kennen alle, die ist durch die EU verabschiedet, trat in allen Mitgliedstaaten dadurch gleichzeitig in Kraft und musste umgesetzt werden. Das haben wir jetzt mit der KI-Verordnung auch wieder im Verbraucherschutz, gerade da im Onlinehandel. Also es gibt immer weiter Harmonisierungen durch die EU und neue Gesetze, die da kommen, die dann beachtet werden müssen. Also man kann eigentlich sagen, im IT-Recht muss man immer am Ball bleiben und immer neu einlesen, sich den technischen Entwicklungen auch nicht entgegenstellen, sondern sich im Zweifel auch mal was erklären lassen. Und ja, das macht es für mich so spannend.
Ja, vielen Dank für deine Begeisterung, die du auch hier vermitteln kannst. Wir haben in einer der letzten Folgen über Bürokratieanforderungen gesprochen oder Bürokratieabbau. Die ganze Verrechtlichung von Sachverhalten ist natürlich nicht bei jedem super beliebt und nicht jeder ist so begeistert davon. Und natürlich versucht das Recht hier auch Lösungen auf Herausforderungen zu finden, die es eben auch gibt und die eben auch rechtlich gelöst werden müssen. Und das BGB, was jetzt 124 Jahre alt ist, passt eben nicht mehr immer und überall. Und da müssen eben neue Antworten gefunden werden. Und das ist spannend, das finde ich auch so. Aber es ist tatsächlich natürlich so ein bisschen manchmal auch hinterherhinken und das Anpassen an hergebrachte Institute, die dann eben passen müssen und passend gemacht werden.
Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel für den Rechtsrahmen, der sich ja immer weiterentwickeln muss und das auch tut, ist die KI-Verordnung. Du hast es eben schon angesprochen, Kirsten. Magst du vielleicht ein paar Sätze zur europäischen KI-Verordnung schon mal vorab sagen?
Klar, sehr gerne. Ja, die KI-Verordnung ist am 2.8.24 in Kraft getreten. Auch hier ist es eine EU-Verordnung. Das heißt, sie gilt wie damals die DSGVO als Verordnung unmittelbar in allen europäischen Mitgliedstaaten und muss angewendet werden ohne Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber. Tatsächlich, auch hier vielleicht ein bisschen zurückgestuft, also die ersten Pflichten daraus für Unternehmen resultieren ab dem 2.2.2025 und dann ist es nur eine gestufte Umsetzung, die dann tatsächlich bis in den August 2027 erfolgen muss. Aber es zeigt eben, man muss sich auch jetzt schon damit beschäftigen. Also wann trifft mich welche Pflicht auch jetzt schon? Auch da müssen Unternehmen jetzt schon handeln und prüfen und schauen, wenn sie KI einsetzen möchten, wo gerade aus meiner Sicht, aus der Mandantschaft die meisten Anfragen zu reinkommen. Welche Software ist neu? Es ist eigentlich immer irgendwie mit KI-Bestandteil, muss man prüfen, darf ich das? Gibt es Pflichten? Auch da dann eben neu aus der KI-Verordnung.
Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, weltweit auch der erste umfassende Rechtsrahmen, der tatsächlich den Einsatz von künstlicher Intelligenz sehr umfassend reglementiert, richtig?
Genau, richtig. Mit diesem ersten KI-Gesetz gibt es eben dann diese ganzen neuen Compliance-Themen für Unternehmen. Es spielt da wie alle anderen Compliance-Themen auch jetzt rein und muss beachtet werden. Es regelt nicht nur für die Anbieter von KI oder auch Händler, die die KI dann vertreiben und verkaufen, und später auch die Nutzer. Also es ist umfassend geregelt. Alle Beteiligten an so einer KI von Erstellung bis Anwendung haben aus dieser Verordnung gewisse Pflichten einzuhalten und zu beachten. Und ja, es ist ein risikobasierter Ansatz. Also es betrifft natürlich nicht direkt jede KI-Anwendung. Auch da muss man schauen, welche Pflichten habe ich. Das ergibt sich anhand der Risiken für die betroffenen Personen, die eventuell dann mit den Ergebnissen konfrontiert werden. Und ja, da macht die KI-Verordnung beispielsweise Vorschriften und sagt, manche KI-Anwendungen sind für uns mit einem unannehmbaren Risiko verbunden. Diese KI darf nicht eingesetzt werden. Die darf nicht mehr auf den Markt kommen. Die ist grundsätzlich verboten. Da handelt es sich beispielsweise um KI-Anwendungen, die Social Scoring vornehmen wollen. Also Social Scoring bedeutet eben, dass ich aus meinem alltäglichen Verhalten später gerechte gewinne oder vielleicht aber auch verliere. Oder da bekomme ich eventuell gewisse Jobs nicht mehr, weil mein Social Scoring zu niedrig ist. Oder habe ich keinen Zugriff mehr auf bestimmte Veranstaltungen, weil ich mich vorher einmal falsch verhalten habe. Sowas soll mit KI eben nicht unterstützt werden. Das soll verboten bleiben.
Danke erstmal für den Überblick und Andreas, um deinen Aspekt aufzugreifen. Hier liegt es natürlich auch im Auge des Betrachters, ob man jetzt die EU als weitere Vorreiter in Sachen Bürokratie bezeichnet, weil es weltweit den ersten verbindlichen Rechtsrahmen für den Einsatz von KI gibt, oder ob man nicht sagt, es hat eben auch unbestreitbare Vorteile, dass man eine solche Technologie, deren Ende wir heute noch gar nicht abschätzen können, von vornherein mit einem rechtlichen Rahmen versieht, der ja auch für die Anwender und Nutzer und Betroffenen von KI eine bestimmte Rechtssicherheit und bestimmte Rechte bietet.
Genau, ich bin völlig bei dir. Das ist genau der Punkt. Und hier ist es mal ein schönes Beispiel dafür, dass wir nicht nur hinterherarbeiten der technischen Entwicklung, sondern auch versuchen, Rechtsrahmen proaktiv zu setzen, um hier auch eine Rechtssicherheit zu schaffen und auch denjenigen, die KI entwickeln und anwenden, eben auch zu sagen, was nach der Auffassung des Verordnungsgebers eben geht und was auch nicht geht nach unserer Rechtsauffassung. Was Ähnliches hatten wir damals ja bei der Datenschutzgrundverordnung, meine ich auch, jedenfalls nicht, vielleicht nicht ganz in dem Rahmen, aber auch da war der Aufschrei ja groß, dass man sagt, wir limitieren hier technische Entwicklungen und begrenzen uns und das sei der Untergang des Internets. Das ist alles nicht eingetreten jedenfalls und ich glaube, es ist eben hilfreich, hier auch einen Rechtsrahmen zu setzen, um mal zu schauen, und wenn man sieht hier, das funktioniert so nicht oder die technische Entwicklung geht weiter, muss man halt nachsteuern, nachjustieren, aber mal den ersten Aufschlag zu machen, auch als Gesetzgeber, finde ich sehr, sehr löblich.
Ja, und man sieht ja auch anhand der bestehenden KI und auch insbesondere in den USA gibt es da schon Verfahren, wo man das vielleicht mit anschließen kann. Da gibt es insbesondere Prominente, die wehren sich jetzt gegen Aussagen, die durch solche KI-Tools generiert werden, die denen dann einfach unterstellt werden, dass gesagt wurde, Prominenter XY steht für eine gewisse Sache ein oder eben nicht ein. Oder auch Bilder und Videos, die heutzutage schon mit KI generiert werden können und dann Deepfakes generieren, das betrifft unter Umständen in Zukunft jeden oder kann jeden betreffen. Aktuell sind es vielleicht eher noch die berühmten Persönlichkeiten, aber man kann es wahrscheinlich in den privaten Bereich herunterziehen. Und da möchte man natürlich auch als Privatanwender vorgeschützt werden. Und das soll die KI-Verordnung eben mit unterstützen und auch in der Hinsicht die Angst vor KI nehmen.
Wenn jetzt ein Unternehmer zu dir kommt, ein Geschäftsführer eines Unternehmens zu dir kommt, Kirsten, und sagt, was sind denn so die drei wichtigsten Punkte, wenn ich eine KI einführe, vor dem Hintergrund auch der KI-Verordnung, was würdest du dem sagen?
Dem würde ich sagen, er muss mir erstmal genau sagen, für welchen Zweck will er die KI einrichten. Wie gesagt, ist die KI-Verordnung risikobasiert, also muss ich immer schauen, für welchen einzelnen Anwendungsbereich, Einsatzzweck möchte der Unternehmer die KI einsetzen. Aber auch schon für eigentlich jede KI gibt es dann gewisse Pflichten, also auch schon bei einem geringen Risiko gibt es dann schon Pflichten, die Ergebnisse, beispielsweise wenn ich Bilder generieren lasse, die ich auf meiner Webseite veröffentlichen möchte oder die ich zur Bebilderung von Artikeln benutze oder Audiodateien, Texte, muss die KI kennzeichnen, dass diese Ergebnisse von einer KI generiert wurden. Ja, und daneben ist es insbesondere KI im Alltag, die mich begleitet in meiner Beratungspraxis, die als Chatroboter beispielsweise eingesetzt werden möchte, die dann den natürlichen Personen natürlich auf irgendeine Art und Weise suggeriert, ich chatte hier mit einer natürlichen Person. Und auch da sagt die KI-Verordnung, nein, das geht nicht. Es muss klar und deutlich sein für die Verbraucher und für die Personen, die mit diesem Tool chatten, dass da eine KI nur antwortet und dass da eventuell falsche Antworten kommen oder nicht so rechtsverbindlich diese Antworten sein können wie von einer natürlichen Person. Und ja, das sind so grundlegende Pflichten, die eigentlich alle KI-Systeme betreffen. Und daneben, wenn ich aber in Systeme einsetzen möchte, die auch ein höheres Risiko für natürliche Personen bereitet, wie beispielsweise im Recruiting. Also auch im Recruiting-Bereich trifft man immer wieder darauf, dass KI eingesetzt werden soll, die entweder vielleicht noch eine kleine Vorauswahl schon mal treffen soll, anhand der Stellenausschreibung mir die Kandidaten erstmal herausgeben soll, die am geeignetsten sind. Oder es gibt sogar auch schon Software, die sagt, stell diese Person ein, also es komplett ersetzende Recruiting-Software, sodass gar kein Mensch mehr mitentscheiden müsste, wer soll eingestellt werden und wer nicht. Das hat natürlich ein hohes Risiko für die betroffenen Personen, die da vielleicht sogar dann eine Absage erhalten aufgrund einer KI-gestützten Entscheidung. Und da muss ich als Unternehmer beispielsweise sicherstellen, habe ich alle technischen und organisatorischen Maßnahmen so eingerichtet, dass diese Software auch nur so arbeitet, wie sie tatsächlich arbeiten soll, also wie vom Hersteller vorhergesehen. Habe ich eine Person, die die menschliche Aufsicht dann auch im Anschluss darüber führt und vielleicht nochmal nachschaut, stimmt das denn, was die KI mir als Ergebnis ausgegeben hat? Ich habe gewisse Informationspflichten, dass ich eben auch diesen Auswahlprozess mit einer KI durchgeführt habe und nicht alleine durch meine Mitarbeiter in der HR-Abteilung. Die Hersteller von KI haben auch gewisse Pflichten, dass KI-Systeme auch Protokolle erstellen können. Also dass dann gespeichert wird, mit welchem Prompt habe ich dieses Ergebnis generiert und erreicht und welche Eingaben habe ich miteinander verglichen, also welche Bewerber habe ich hier miteinander verglichen und muss dann solche Protokolle auch aufbewahren, damit es dann auch im Anschluss verfolgbar bleibt, wenn es vielleicht zu einem Gerichtsverfahren kommt, weil man auch eine Ablehnung erhalten hat aufgrund von KI-Entscheidungen. Deswegen würde ich immer sagen, KI nicht unbedacht einsetzen und wir helfen gerne.
Ja, also mir scheint die KI-Verordnung versucht, so die Balance hier zwischen Chancen und Risiken hinzubekommen und das eben auch irgendwie in einen rechtlichen Rahmen zu bekommen. Und der Unternehmer ist sicherlich gut beraten, das eben auch zu überprüfen zu lassen und von jemandem checken zu lassen, wenn der KI einsetzt, der sich damit auskennt. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen und vielleicht auf diese Beratungssituation hinweisen. Also wenn der Unternehmer zu dir kommt, dann hat er ja nicht immer gleich eine KI-Einführung, sondern es geht ja traditionell auch um andere Themen. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen auf so die Reise, wann du in Kontakt bist mit Unternehmern, mit Geschäftsführern, die deinen Rat suchen und in welchen Bereichen sich das abspielt.
Ja, wenn ich mal mir die größten Stolperfallen in einem Unternehmen in meinem Rechtsbereich anschaue, würde ich da ganz klar priorisieren oder auf erste Stelle setzen, immer Webauftritte, Social Media. Das ist die digitale Visitenkarte, mit denen Unternehmen nach außen tritt, ist es weltweit, das vergessen manchmal die Menschen, ja, ist es weltweit für alle Menschen in der Theorie abrufbar. jeder Mensch kann betroffen sein, wenn er diese Webseite aufruft. Das heißt, so präsent ist im Unternehmen quasi nichts anderes. Wenn ich da Fehler mache, kann es jedem auffallen. Und deswegen halten wir das für den wichtigsten Punkt, da sauber zu sein. Auf der Webseite, Social Media Auftritten, mit allem, was ich nach außen trete, da darf ich nicht rechtlich angreifbar sein. Und ganz klassisch bei der Webseite gehört da beispielsweise das Impressum zu. Aber ich habe jetzt auch wieder gesagt, auf der Webseite, auch das vergessen viele, auf Social Media Auftritten, auch da gehört das Impressum rein. Man mag meinen, das Impressum ist ein alter Hut. Wir sehen da aber immer wieder Fehler und das ist abmahnbar. Also auch Wettbewerber nehmen sich das immer noch gerne vor, dann hier Abmahnungen auszusprechen und da wird es dann im Zweifel teuer. Darf ich überhaupt Social Media einsetzen? Auch das ist immer noch eine Frage seit 2023. Nochmal mehr, weil da hat der Bundesdatenschutzbeauftragte ja sogar der Bundesregierung untersagt, die eigene Fanpage weiter zu betreiben auf Facebook. Die gerichtliche Entscheidung steht noch aus. Die Fanpage wird selbst von der Bundesregierung noch weiter betrieben. Aber es bleibt da auch spannend, ne? Was darf ich nicht? Und ja, ansonsten auf der Webseite für uns ein ganz klassisches Thema auch immer noch die Datenschutzerklärung. Denn bei der Datenschutzerklärung ist jedes Mal, wenn ich was an der Webseite ändere, ist theoretisch auch möglich, dass ich die Datenschutzerklärung ändern muss. Ich habe vorhin schon mal von den Chatrobotern gesprochen. Auch den möchte man vielleicht schnell mit auf der Webseite implementieren und übersieht aber, dass es dann auch eine Ergänzung in der Datenschutzerklärung geben müsste. Oder das Unternehmen hat ein neues Video aufgenommen und bindet das YouTube-Video ein auf der Webseite. Auch da muss man dann eben sich wieder die Datenschutzerklärung anschauen. Also es sind kleine Änderungen, haben oft große Auswirkungen auf der Webseite. Und leidiges Thema auch immer Bildrechte. Wir vertreten immer wieder Mandanten, die Bilder unbefugt nutzen. Da können wir dann leider auch oft nicht viel tun, als sagen, die Rechnung muss leider gezahlt werden. Oft kann man vielleicht noch an der Höhe ein bisschen schrauben, aber Bildrechte, muss man sich sicher sein, welche Rechte habe ich inne, darf ich die Fotos benutzen, nicht einfach von irgendwelchen Seiten Bildern nutzen, auch wenn man sie im Anschluss bearbeitet, damit begeht man vielleicht noch einen weiteren Verstoß und es wird noch teurer. Es bleiben immer noch dann die Rechte anderer Personen daran erhalten. Ja, leidiges Thema.
Und ist das regelmäßig so, dass ihr häufig dann ins Spiel kommt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Das heißt, dein Beispiel, der Unternehmer ist bereits abgemahnt oder verklagt worden. Oder seid ihr auch mittlerweile häufiger früher dran und Unternehmen, Mandanten binden euch frühzeitig in solche Entscheidungsprozesse mit ein?
Im Datenschutzrecht ist man grundsätzlich eher als stiller Held aktiv. Man arbeitet proaktiv und sorgt natürlich dafür, dass es keine Beschwerden von Datenschutzbehörden gibt. Da führen wir beispielsweise auch gerade reihenweise bei unseren Mandanten, wir nennen es EDPB-Check durch, denn die Europäische Aufsichtsbehörde, also die EDPB abgekürzt, hat ein Website-Audit-Tool veröffentlicht, auf das inzwischen auch die deutschen Aufsichtsbehörden zurückgreifen und eben Webseiten checken. Und wenn man mit dem Tool merkt, da ist ein Cookie vielleicht im Einsatz, sei es Google Analytics, Google Maps oder andere Drittanbieter-Tools, dann schickt die Behörde ein Schreiben raus und bittet erstmal noch ohne Bußgeld um Beseitigung. Aber man möchte natürlich nie auf den Tracker von Datenschutzbehörden kommen und deswegen führen wir eben jetzt proaktiv diese Prüfung durch und sorgen dafür, dass solche Schreiben gar nicht erst unsere Mandanten erreichen werden. Also genau, wir sind eigentlich, wie gesagt, die stillen Helden, die vorher alles sicher im Internet machen, bevor es Abmahnungen gibt. Aber wir kommen leider oft nicht ohne aus. Und bei Bildrechten, wir können nicht alle Bilder kennen. Deswegen ist es vielleicht so ein Bereich, wo wir leider nicht prüfen können, sondern dann auf die Angaben der Mandantschaft angewiesen sind, dass man eben alle Bildrechte hat. Das können wir leider nicht immer prüfen.
Das heißt, ihr helft dem Unternehmen, im Grunde compliant zu sein. Und wenn das Unternehmen eben nicht compliant ist, dann drohen eben Abmahnungen von Wettbewerbern, um das zu korrigieren.
Genau, richtig.
Ja, wenn wir vielleicht mal kurz das Feld von Social Media verlassen. Ich habe noch andere Anwendungsfälle so im Blick. Da geht es dann eher um die klassische Softwarenutzung, also Unternehmen, die zum Beispiel eine ERP-Software bereits nutzen oder neu einführen im Unternehmen. Da kennen wir ja einerseits den ganzen technischen Implementierungsprozess, der sehr aufwendig ist. Aber wir kennen aus den Projekten eben auch die Situation, dass wir das durchaus auch rechtlich und vertraglich begleiten müssen. Gibt es da auch Erfahrungen, über die du berichten kannst?
Genau, also im Bereich der Softwareverträge ist natürlich immer die Frage, wie groß ist der Player, der einem da gegenübersteht. Da kann man oft nicht an den Detailklauseln viele Änderungen erreichen, aber es ist natürlich trotzdem dann immer wichtig zu wissen, auf was lasse ich mich ein, welche Risiken bestehen, wo gibt es vielleicht trotzdem Klauseln, die mich im weiteren Verlauf dann eben beeinträchtigen können oder welchen Einfluss haben diese Klauseln im weiteren Verlauf. Also bei großen Playern raten wir trotzdem immer dann natürlich dazu, es prüfen zu lassen. Aber da sind einem dann oft natürlich als kleineres Unternehmen die Hände gebunden. Wenn es aber individuellere Verträge sind, die machen dann natürlich erst richtig Spaß, wo man dann selber auch mit einbringen kann. Und oft muss man da auch die Mandanten, aber auch die Gegenseite oft erstmal abholen. Was wollt ihr überhaupt, um da einen gemeinsamen Nenner zu finden? Ich habe aus meiner Beratungspraxis vielleicht ein Beispiel, dass ein Mandant eine Online-Datenbank aufbauen wollte mit einem Datenbankanbieter. Und in diesem Vertrag sollte der Mandant eben sicherstellen, dass er alle Rechte an den Informationen, die in diese Datenbank reinkommen sollte, innehat. Ich habe den Mandanten gefragt. Er wusste aber teilweise nicht, woher er diese Informationen hatte. Das waren Zeitungsartikel, aber auch Arbeiten von Studenten und Schülern, die dann eben in den eigenen Systemen bereitlagen. Und die sollten online gestellt werden. Und da haben wir dann natürlich vorgewarnt, wenn da nicht die ursprünglichen Lizenzen alle inne sind, kann man natürlich auch die nicht an diesen Datenbankbetreiber mit übertragen oder dafür garantieren, dass man diese Datenbank gemeinsam aufbaut. So ist dieses Projekt leider nicht zustande gekommen, aber ich glaube, wir haben den Mandanten hier vor einer großen Schadensersatzforderung, sowohl von dem Datenbankanbieter, mit dem das gemeinsam aufgebaut werden sollte, als auch von allen möglichen Urhebern dieser Artikel bewahrt. Und ja, deswegen frühzeitig einbinden, Lizenzverträge, Softwareverträge prüfen, ist immer ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, wenn ich das noch ergänzen darf und bei meinem Beispiel ERP-Software-Einführung bleibe, wir haben ja auch häufig die Situation, dass solche Software nicht nur bei einer rechtlichen Einheit, sondern bei einer ganzen Unternehmensgruppe eingeführt wird. Häufig ist es dann ein Unternehmen, vielleicht die Muttergesellschaft, die den Vertrag mit dem Lizenzgeber, mit dem eigentlichen Anbieter abschließt. Gleichwohl muss ja auch die gesamte Nutzung innerhalb der Gruppe geregelt werden, dass Rechte nur so weitergegeben werden, wie sie auch in dem ursprünglichen Vertrag eingeräumt werden. Und nicht zuletzt, wenn es über die Grenze geht und auch im Ausland genutzt werden soll, hat das Ganze auch eine steuerliche Komponente, dass ich fremdvergleichskonform bestimmte Kosten auch weiterverteile. Und da kann ich sagen, seid ihr ja nicht nur in der Vertragsprüfung, sondern auch selber in der Vertragsgestaltung. Da arbeiten wir ja auch schon vielfach zusammen, wenn es darum geht, solche Software-Nutzungs-Lizenzverträge, Software-as-a-Service-Verträge innerhalb von Unternehmensgruppen zu erstellen. Und ich glaube, da können wir auch davon profitieren, dass wir das rechtliche, das technologische und das steuerliche Know-how hier zusammen poolen können.
Genau, richtig. Also konzernintern wird es leider immer wieder vergessen. Das sehen wir leider viel zu häufig, dass da Verträge natürlich auch die tatsächliche Situation korrekt abbilden müssen. Und auch da im Datenschutzbereich häufig, dass es dann vergessen wird, wer ist verantwortlicher, wer überträgt wem welche Daten. Und auch da im Lizenzbereich natürlich Steuerrecht, lasse ich die Finger davon, aber da haben wir dann unsere anderen Experten richtig. Genau, es wird leider viel zu häufig vergessen.
Vielleicht können wir zum Abschluss den Blick doch nochmal auf das Thema KI wenden, weil es einfach so ein ganz wichtiges ist in diesen Tagen. Wenn ein Unternehmen jetzt eine KI einführen will und auf dich zukommt und sagt, wie mache ich das eigentlich, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, was sind so die Big Points an der Stelle?
Ja, auch da geht es natürlich darum, erstmal den Lizenzvertrag der Software zu prüfen. Im Datenschutzrecht die Annexe, ist es eine Auftragsverarbeitung, wird der Dienstleister selber verantwortlicher? Das gilt es dann abzuchecken. Ich als Unternehmer muss mich immer auch fragen, welche Daten möchte ich der KI überhaupt bereitstellen? Welche Daten darf ich der KI bereitstellen? Da muss man sich vielleicht auch alte Verträge mit Mandanten, mit Kunden oder sonstigen Dienstleistern anschauen, deren Rechte oder Geheimnisse ich vielleicht sogar auf meinen eigenen Systemen speichere. Darf die KI darauf zugreifen? Muss ich da etwas beschränken? Arbeitnehmer. Jedes Unternehmen hat Arbeitnehmer. Auch da muss ich dran denken, welche Rechte haben die? Habe ich ein Kollektivarbeitsrecht? Ist das bei mir anwendbar? Also muss ich den Betriebsrat mit einbinden bei einer Software-Einführung mit KI? Oder muss ich meine Mitarbeiter darüber informieren, wie ihre Daten jetzt verarbeitet werden, mit welchen KI-Systemen? Und KI-Systeme ermöglichen auch weitere Datenverarbeitungsprozesse. Das müssen nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch andere Geschäftspartner und Kunden wissen. Und ja, es sind mannigfaltige Themen, die mit so einer KI-Einführung Anwendung finden. Also es ist eben nicht nur die KI-Verordnung, die wir vorhin angesprochen haben, sondern daneben Datenschutzrecht.
Aber eben auch kollektives Arbeitsrecht, ganz, ganz klassisches Vertragsrecht. Das heißt, wir haben überall Berührungspunkte eben zu anderen Rechtsgebieten, die zu beachten sind.
Genau.
Lieber Benno, es ist Zeit für die klassische Frage. Was nimmst du mit heute?
Ja, Andreas, ich dachte bis vor wenigen Minuten, dass das Steuerrecht ein besonders dynamisches Rechtsgebiet ist. Das glaube ich immer noch, aber inzwischen weiß ich, dass es an Dynamik, glaube ich, deutlich übertroffen wird vom IT-Recht, das sich ja, das hat uns Kirsten sehr eindrucksvoll nahegebracht, sehr dynamisch an immer neuere technologische Entwicklungen anpasst, da vielfach hinterherläuft, aber ich glaube, eine ganz wichtige normsetzende Funktion hat, indem auch diese ganzen technologischen Entwicklungen in einem gegebenen rechtlichen Rahmen passieren. Und darüber hinaus fand ich den Begriff des stillen Helden ganz spannend und eröffnet mir ein ganz neues Blick auf euer Berufsfeld, Andreas. Ich gebe zu, dass ich bei den meisten deiner Kollegen, dass mir nicht zuerst der stille Held eingefallen wäre als Charakterbezeichnung, aber ich werde nochmal neu darüber nachdenken.
Dann hat es sich heute ja schon gelohnt, Benno.
Definitiv. Wie sieht es bei dir aus, Andreas?
Ja, das mit dem dynamischen Rechtsgebiet, das ist uns, glaube ich, allen deutlich geworden. Ich fand es besonders deswegen interessant, weil wir, glaube ich, bei uns selbst im Unternehmen, aber auch bei den Mandanten ja sehen, dass die Einführung von Software, auch die Einführung von KI, ganz große betriebswirtschaftliche Themen hat, Verfahrensabläufe, technische Herausforderungen etc. Aber das Ganze eben eingebettet sein muss eben auch in den rechtlichen Rahmen. Und es geht eben nicht das eine ohne das andere. Das heißt, man muss auch die richtigen Experten gleichzeitig am Tisch haben an der Stelle. Und ich glaube, das ist heute nochmal ganz besonders deutlich geworden.
Ja. Dann nochmal ganz herzlichen Dank dir, Kirsten, dass du uns einmal durch das Thema geführt hast.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und unser Tipp des Monats beschäftigt sich heute mit einem Thema, das heute auch schon zur Sprache kam, nämlich das Thema Tracking.
Der Praxistipp des Monats.
Website-Betreiber wissen um die zahlreichen datenschutzrechtlichen Anforderungen, etwa dass Tracking des Nutzerverhaltens ohne explizite Einwilligung nicht erlaubt ist. Dennoch gibt es viele Websites, die diese Einwilligung bis heute nicht ordnungsgemäß, zum Beispiel über ein sogenanntes Cookie-Banner, einholen. Ein Cookie-Banner informiert Besucher einer Website darüber, dass diese Cookies verwendet und bittet um entsprechende Einwilligung gemäß DSGVO. Ein Grund für den nachlässigen Umgang mit dieser Einwilligungsmethode besteht wohl in den bislang zu laxen Konsequenzen seitens der Datenschutzbehörden. Die möchten dem nun mit höheren Bußgeldern entgegenwirken, die eindeutig Abschreckungswirkung haben sollen. Niedersachsen, NRW und Bayern sind bereits aktiv geworden und es ist fest damit zu rechnen, dass die restlichen Bundesländer nachziehen. Wer das Thema also bisher auf die lange Bank geschoben hat, der sollte sich nun dringend mit dem Tracking auf der eigenen Website befassen und entsprechende Cookies datenschutzkonform deklarieren. Für die Implementierung eines Cookie-Banners gibt es zahlreiche Anbieter. Haben Sie bereits einen Cookie-Banner im Einsatz? Überprüfen Sie es am besten noch einmal. Denn im Datenschutz gilt, eine unwirksame Einwilligung ist keine Einwilligung.
Das war der Praxistipp des Monats.
Und damit, liebe Kirsten, lieber Andreas, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Wir dürfen uns ganz herzlich fürs Zuhören bei Ihnen bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, bei euch. Kirsten, Andreas.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht wieder.
Und abschließend noch der Hinweis an alle, die uns hören. Sie können uns gerne Ihr Feedback, Themenwünsche, Anregungen übermitteln per E-Mail an die Adresse taxiert@dhpg.de. Sie finden noch weitere Informationen zum Thema der heutigen Folge in den Shownotes. Und dann bleibt mir noch der Blick auf die nächste Folge, Andreas. Worum geht's dann?
Ja, die nächste Folge ist die 25. in dem 75-jährigen Jubiläumsjahr der DHPG. Auch eine kleine Jubiläumsfolge. Und da werden wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen.
Genau. Und gleichzeitig wird es die letzte Folge auch in diesem Kalenderjahr sein. Bis dahin dürfen wir uns bei Ihnen verabschieden. Und nochmal danke fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren.
Das war Taxiert. Der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.